SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters. Hallo. Und ich darf heute eine wirkliche Legende begrüßen. So würde er sich selber nie nennen, das weiß ich schon. Einen schönen guten Morgen, den Raumfahrer Ulf Merbold. Hallo.
Ja, schönen guten Morgen.
Danke, dass Sie da sind. Sie haben vorgestern Geburtstag gefeiert. Sie wurden 85 Jahre. Gratulation nochmal dazu. Alles Gute. Haben Sie groß gefeiert im kleinen Kreis?
Ja, ich habe ein paar alte Bekannte in meine Geburtsstadt Greiz mitgenommen. Dort war ich aber aus einem anderen Grund, das hat sich eben so ergeben, um denjenigen, die schon zigmal in ihrem Leben in Mallorca und weiß der Geier wo waren, mal Thüringen zu zeigen. Das ist ja auch eine reiche Region in der Bundesrepublik.
SWR1 Leutegast Ulf Merbold ist der Deutsche mit den meisten Weltraumflügen. 3 sind's an der Zahl. Bevor wir da näher drauf eingehen, möchte ich eigentlich wissen, ist das auch ein Grund, warum Sie, ich habe eben schon gesagt, Sie feierten 85. Geburtstag am Wochenende, warum Sie noch so fit sind?
Nein, ich glaube, das ist schlicht und einfach ein Geschenk der Natur. Also toi, 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 hier kann man ja nicht auf Holz klopfen.
Nee, ist schwierig.
Ich habe Glück.
Was tun Sie denn für Ihre Gesundheit?
Ach, eigentlich, ich bewege mich, weil mir das auch Spaß macht. In früheren Jahren bin ich relativ viel gejoggt, auch weil das mir Vergnügen macht. Aber dann habe ich doch gemerkt, es geht ein bisschen auf die Gelenke. Und jetzt bin ich mehr mit dem Fahrrad unterwegs. Und sonst gehe ich immer noch ein bisschen Skifahren und ja, auf dem Flugplatz Segelfliegen. Da muss man auch mal, kommt man auch ins Schwitzen, so einen Flieger aufbauen und rumschieben. Das ist alles, was ich mache.
Gut, das ist ja zumindest etwas. Achten Sie da auch besonders auf die Ernährung? Ich habe mich schlau gemacht vor der Sendung, habe gelesen, dass für Astronautinnen und Astronauten gäbe es eine ideale Nahrung. Das wären dann Krabbencocktail, Butternusskürbis und gedünsteter Rotkohl. Ist das so Ihr Ernährungsplan?
Nee, überhaupt nicht. Ich esse das, was mir schmeckt. Und mit meiner Frau, wir essen relativ viel Gemüse. Also der Fleischkonsum in unserem Leben, der ist dünner und weniger geworden. Aber nicht, weil das der Gesundheit voranhilft, sondern ja, weil es vielleicht auch für die Umwelt gut ist. Auf jeden Fall, da ist keine Ideologie dahinter. Alles, was schmackhaft ist, das essen wir auch.
Und ich habe gelesen, Sie haben sich vor Jahren einen Weinberg gekauft. Haben Sie den noch?
Nein, ja, ich habe den noch. Also es ist ein Grundstück in Urbach im Remstal hinter Schondorf. Das war mal ein Weinberg. Okay. Und ich komme ja vom Land und habe tatsächlich so eine gewisse Haftung an die Scholle.
Ja.
Und so ein Stück Land, wo man dann das Gras mähen muss und die Äpfel ernten muss. Also heutzutage ist das so eine Streuobstwiese. Das tut mir gut. Das fördert mein mentales Gleichgewicht. Das ist für mich so etwas, was mir Freude macht. Und deswegen mache ich es. Deswegen haben wir diesen Weinberg. Da könnte man, da ist auch ein kleines Häuschen mit so einem Stockbett drin. Man könnte da mal auch übernachten.
Mit den Enkelkindern vielleicht. Aber das hält ja auch fit wahrscheinlich.
Ja, das macht auch Spaß mit denen, klar.
Und dann ist natürlich auch die Frage, das Körperliche ist das eine, aber was machen Sie noch, damit der Kopf gefordert ist, damit der Kopf fit bleibt?
Naja gut, also ich denke mal, ich bin neugieriger Mensch immer gewesen und auch geblieben. Ich gucke schon, was in der Wissenschaft passiert und wenn ich mal richtig viel Zeit habe, dann hole ich mal die alten Physikbücher aus dem Regal und während des Studiums muss man sich das ja in die Birne klopfen, damit man die Prüfungen besteht. Jetzt habe ich diese grandiose Freiheit, mehr drüber nachzudenken. Wie ist zum Beispiel Max Planck auf die Quantenmechanik gekommen, auf die Quantisierung und Einstein auf die Relativitätstheorie? Das ist jetzt eigentlich ein größeres emotionales Vergnügen, weil ich mehr Zeit habe, mir dazu Gedanken zu machen, als es während des Studiums war.
Weil der Lerndruck eben nicht vorhanden
war.
SWR1 Leutegast Ulf Merbold, der darf uns jetzt mal gedanklich weg von der Erde holen. Er muss schließlich wissen, wie das so ist. Insgesamt 50 Tage waren Sie in 3 Missionen im All. Was war denn allein körperlich so die größte Herausforderung für Sie da?
Also an und für sich ist ein Leben in der Schwerelosigkeit, ein Leben mit weniger Stress als hier auf der gut nährte. Denn sie können nicht mehr umfallen, es gibt keine Schwerkraft, die dazu führt, dass man sich möglicherweise eine blutige Nase holt. Allerdings für den Kreislauf ist das schon erstmal ein Stress. Die Reaktion des gesunden Organismus, die führt zum Beispiel dazu, dass sie ein Liter Blut weniger verlieren, weil der hydrostatische Druck eben entfällt, sodass das Blut im Organismus umverteilt wird, von unten nach oben. Man kriegt ein bisschen ein aufgedunsenes Gesicht, aufgedunsene Birne. Das ist nicht also im Grunde nicht gesund, wenn ich es mal salopp formulieren darf. Und deswegen reagiert der Organismus, und das haben wir dann eben auch untersucht, wie diese Regelkreise funktionieren, die am Ende das Blutvolumen mindern, sodass also diese Überfüllung des Oberkörpers mit Blut dann peu à peu eingeregelt wird. Das bedeutet aber auch, wenn man dann auf die Erde zurückkommt, wirkt die Schwerkraft und zieht das Blut da unten. Und dann ist es vielleicht ganz gut, dass alle, die gerade aus so einer Raumkapsel aussteigen, erstmal festgehalten werden. Weil das ist schon für den Kreislauf dann einen umgedrehten Stress. Es könnte theoretisch jemand noch schwarz vor Augen werden und er könnte umfallen. Aber im Grunde ist das für Sie, Sie machen einen gesunden Eindruck, wäre das überhaupt kein Problem.
Das ist nett, dass Sie mir das zutrauen. Ich weiß aber, dass Astronautinnen und Astronauten vor einer Mission natürlich jahrelang trainieren. Kann man alles trainieren oder sind es dann nachher halt
Nein,
auch...
Da muss ich Sie korrigieren. Also ein Fitnesstraining hat in meinem Leben eigentlich so gut wie gar nicht stattgefunden.
Okay.
Sondern Training, das bedeutet Training an den Experimenten. Meine Aufgabe war ja, die vielen wissenschaftlichen Experimente, die wir eben im Gepäck dabei hatten, so durchzuführen, dass am Ende Daten ausreichender Qualität und Quantität zurückkamen, sodass die Frage, die das jeweilige Experiment stellte, auch eine Antwort finden konnte. Das war das Training. Die wissenschaftlichen Fragen, die das Experiment stellt, eben zu verinnerlichen und sich dazu Gedanken zu machen, um am Ende in der Lage zu sein, auf irgendwelche Überraschungen optimal zu reagieren.
Sie haben eben schon gesagt, dass die Neugier in Ihrem Leben weiterhin sehr wichtig ist. Ist das eine wichtige Eigenschaft für einen Raumfahrer? Oder was braucht es noch? Furchtlosigkeit?
Naja, man sollte natürlich in der Lage sein, man muss sich natürlich Gedanken machen, das ist ja nicht ganz ohne Risiko, das, was am Ende als eine rationale Grundlage die Analyse erbringt, das muss man emotional auch durchhalten. Mhm. Also ich denke mal, ich gehöre schon eher zu den Kopfgesteuerten. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich das Risiko minimieren wollte in meinem Leben, müsste ich eigentlich im Bett liegen bleiben. Was wäre das für ein Leben? Das wäre ja unheimlich langweilig.
Das stimmt.
Und ich denke, das Ergebnis meiner Analyse war, wenn man für ein bisschen Risiko was ganz Außergewöhnliches erleben darf oder eben auch der Gesellschaft zurückbringen darf, dann sollte man auch das Risiko eingehen. Und ich habe dann auch keine großen Schwierigkeiten, das emotional eben auszuhalten. Nicht, dass in der Stunde der Not, in der Stunde des Starts dann einer plötzlich zum Ergebnis kommt, ich möchte doch lieber aussteigen. Das war bei mir nicht der Fall.
Gut, ich hoffe, dass es solche Kandidaten nicht gibt. Wenn Sie einmal zurück sich erinnern oder sich erinnern, typisch für so einen Flug ins All, gibt es da irgendwas, was ganz typisch ist, was es eben auf der Erde dann halt eben so nicht gibt? Ob das ein spezielles Licht ist, ein Geräusch oder ein Duft, gibt es sowas?
Nein, also der Start natürlich, das ist schon eine sinnliche Erfahrung. Sie sitzen dann oder mehr oder weniger liegen in ihrem Raumschiff drin. Und wenn die Kiste dann losknattert, das kann man mit Sprache eigentlich nicht wirklich beschreiben. Es dauert ja nur 8,5 Minuten, dann ist man 250 Kilometer nach oben gelangt und hat noch eine Geschwindigkeit von 27.000 Stundenkilometern. Also die berühmten Autobauer aus Stuttgart, da kann man nur sagen, da beschleunigen die Kisten von 0 auf 100 besser als von 100 auf 200 im Raketenstart ist genau umgedreht. In dem Maße, wie die Tanks sich leeren, Das heißt, die Masse der Rakete immer weniger wird, nimmt die Beschleunigung beständig zu. Und das sind schon sinnliche Erfahrungen, die kann ich jedem nur wünschen. Aber es erfordert eben auch eine lange Vorbereitung, bis es überhaupt dazu kommt. Und ich denke mir, für mich jedenfalls die schwierigste Phase eines solchen Einsatzes war immer die Warterei auf den Start. Denn da haben sie dann noch viel Muße, sich Gedanken zu machen darüber, was jetzt auf sie zukommt.
Sie waren im US-Team in der Discovery unterwegs und auch Teil einer russischen Soyuz-Mission. Sie kamen also mit beiden Seiten, wenn man es so aufteilen möchte, klar. Wenn Sie solche ganz besonderen Erfahrungen im Team erlebt haben, schweißt das dann auch irgendwie zusammen? Sind daraus enge Freundschaften entstanden oder sind das Berufskollegen gewesen?
Nein, das sind auf jeden Fall Bindungen, die einem dann, denke ich, bis ans Ende der eigenen Tage begleiten. Denn wenn man eben 5 Jahre, wie zum Beispiel vor meinem ersten Flug, zusammen unterwegs ist, das Training war ja dezentral, eine Woche meinetwegen in Grenoble, die nächste Woche in Amerika oder sowas. Und dann kommt es eben doch immer wieder vor, dass man plötzlich feststellt, Das Flugzeug ist abgeflogen und so weiter. Also ich habe mit dem Bob Parker, mit dem ich dann auf derselben Schicht im Weltraum im Space Lab tätig war, auch ein paar Mal das Bett teilen müssen. Und der ist für mich zu einem Menschen geworden wie ein Bruder aus der Familie. Und wie es dem ergeht, das ist für mich natürlich wichtig. Oder auch mein Kommandant John Young, eine legendäre Figur in der Raumfahrt, für mich der hellste Stern am Himmel der Astronautik. Der war einer der wenigen, den die NASA 2-mal zum Mond geschickt hat. Und das sind natürlich auch Dinge, die ja im Grunde auch sehr emotional sind. In diesen 5 Jahren des Trainings habe ich mit diesen Menschen mehr Zeit verbringen dürfen oder müssen, als zu Hause mit der Familie. Und insofern sind die Teil meines Lebens. Also nicht nur irgendwelche Figuren, mit denen ich halt mal Kontakt hatte.
Also da merkt man schon die Bedeutung der Raumfahrt für ihr Leben. Sie hatten mit über 50 Jahren Ihren letzten Flug ins All. Ist das richtig?
Muss ich nochmal nachrechnen.
1994?
Ja, da war ich 53 Jahre
genau.
alt.
Wie kann ich mir das jetzt bei Ihnen vorstellen? Also ich habe es eben schon mal, während die Musik lief, deutlich zu machen. Wir sprechen ja eigentlich mit Ihnen gerne über, Sie sind 85 Jahre alt, über nur 50 Tage, nämlich die Tage, die Sie im All verbracht haben. Aber Sie sagen, die Zeit drumherum, die ist viel wichtiger. Sind das Erinnerungen, die jeden Tag bei Ihnen nochmal so aufkommen?
Nein, das kann ich noch nicht unbedingt sagen, dass ich jeden Tag dann denke. Aber ich will trotzdem noch mal sagen, das muss man als ein Gesamtpaket sehen. Also man verbringt dann zwar relativ wenig Lebenszeit im Weltraum, aber wir haben sehr viel Zeit aufgewandt, um uns auf diese Tage vorzubereiten. Und diese Vorbereitung, die man auch unter diesem Wort Training zusammenfassen könnte, die hat in meinem Leben dazu geführt, dass ich mit Wissenschaftlern aus der Medizin zu tun bekam, aus der Astronomie, aus der Materialwissenschaften, aus der Erdbeobachtung, aus der Biologie. Und von denen habe ich unglaublich viel gelernt und umgedreht natürlich auch. Dieser Austausch, das ist eine Lebenserfahrung, die hat mich einfach glücklich gemacht. Die vielen Kontakte und die vielen interessanten Diskussionen, die wir hatten, das muss man also insgesamt sehen. Ich meine, dass die 50 Tage, das ist dann vielleicht so, wenn ich es mal mit Musik vergleiche, einer, der ein Klavierkonzert spielen soll, der hat geübt und geübt und geübt und dann hat er eine halbe Stunde auf dem Podium und dann spielt er das Ding. Aber insgesamt ist das eben, das eine ist ohne das andere nicht möglich und nicht denkbar.
Und wichtig ist Ihnen auch, etwas zurückzugeben. Also, dass Sie sagen, Sie sammeln heute noch mit anderen Menschen Spenden, um auch der Gesellschaft was zurückzugeben. Was machen Sie da?
Naja, ich will erst mal sagen, ich hatte nun das Glück, ich war ja nun der erste ESA-Astronaut überhaupt, der in die Erdumlaufbahn gelangte. Und ich will vielleicht noch mal zurückgehen. In den langen Jahren, bevor ich in die Raumfahrt kam, war ich ja an einem Stuttgarter Max-Planck-Institut in der experimentellen Festkörperphysik unterwegs. Damals war Helmut Schmidt Bundeskanzler und der hat auf den Generalversammlungen der Max-Planck-Gesellschaft immer eine Bringschuld der Wissenschaft eingefordert. Also nicht nur für die Raumfahrt, sondern hat uns damals schon gesagt, ihr kriegt Geld des Steuerzahlers für die Forschung und eure Aufgabe ist, damit was herauszufinden und das den Steuerzahlern aber auch irgendwie zu kommunizieren. Und so habe ich dann meine Rolle der Raumfahrt auch verstanden und bin dann bereit, bin ich immer noch, denjenigen, die mir diese Möglichkeit geboten hatten und das bezahlt haben, auch was zurückzugeben. Und ich will nochmal einen Fall erwähnen. Ich habe mit dem Klaus Thon, dem damaligen ärztlichen Direktor des Robert-Bosch-Krankenhauses und ein paar anderen in Stuttgart einen Förderverein für das Robert-Bosch-Krankenhaus gegründet vor mehr als 20 Jahren. Und in dieser Zeit habe ich meinen Namen auch schamlos benutzt, um für das Robert-Bosch-Krankenhaus Geld zu sammeln für Vorhaben, die keine Krankenkasse bezahlt. Und inzwischen haben wir ungefähr 3 Millionen einsammeln können, die dem Robert-Bosch-Krankenhaus nun zur Verfügung stehen, um irgendwas zu studieren oder auszuprobieren, was eben zwar Geld kostet, aber von niemand bezahlt wird. Mhm.
Im Jahr 2004 ist SWR1 Leutegast Ulf Merbold als Raumfahrer in den Ruhestand gegangen. Danach hat er noch viele Jahre als Berater der Europäischen Weltraumorganisation ESA gearbeitet. Was hat sich für die Menschen, die eigentlich jetzt auch immer wieder ins All fliegen, über die Jahre geändert zu der Zeit, in der Sie aktiv waren?
Zunächst mal ein operationeller Umstand. Ich durfte ja nun als erster mit dem von uns Europäern gebauten Spacelab, das wir der NASA übergeben haben, fliegen. Meine Rolle war, wir haben jetzt schon drüber geredet, die Experimente möglichst erfolgreich durchzuführen. Da war das Problem, dass dieses Gespann Shuttle Spacelab ja nur eine gute Woche im Weltraum fliegen konnte. Denn die Energieversorgung, das besorgten sogenannte Fuel Cells, die mit Wasserstoff, Sauerstoff, Elektrizität erzeugten, bevor diese Energieträger verbraucht waren, musste der Shuttle am Boden sein. Sonst wären dort oben im wörtlichen Sinne die Lichter ausgegangen. Die heutzutage fliegen auf der ISS, die haben riesen Solarzellen und können nun also nicht nur 10 Tage ihre wissenschaftlichen Projekte voranbringen, sondern heutzutage ist ja gängig, dass sie ein halbes Jahr da oben arbeiten dürfen. Und wenn heutzutage auf der ISS was schief geht, dann ist es auch kein so ein großes Thema, dann hat man eben die Möglichkeit, es am nächsten Tag zu wiederholen. Während bei einer Flugzeit von 10 Tagen, da war das so hintereinander geplant, dass man besser nicht irgendwas, was vorgeplant war, ändert, weil dann hätte man nach hinten einen Dominoeffekt verursachen können, möglicherweise. Jedenfalls, das ist das eine. Ansonsten, ja, ist natürlich ein halbes Jahr im Weltraum auch eine andere Herausforderung als 10 Tage. Es ist dort entspannter im Moment, als es früher der Fall war. Aber im Wesentlichen ist es immer noch dasselbe. Man muss dort hinauf. Es lebt dann in einer, ich will mal sagen, Kunstwelt, in einer Blechkiste, die mit viel Technik die Forderungen eben herstellt und erfüllt, die der Mensch in seiner Physis braucht, um zu überleben. Ich finde das auf der anderen Seite im Grunde auch toll, dass wir kreativ genug sind, tatsächlich eine solche Kunstwelt zu erschaffen, die Menschen über einen solchen langen Zeitraum in einer ganz lebensfeindlichen Umwelt eben mit allem versorgt und entsorgt, was sie brauchen. Nicht nur zu überleben, sondern auch dort zu arbeiten. an der Stelle hat sich eigentlich nichts geändert.
Wären Sie jetzt gerne nochmal dabei, weil Sie gerade auch nochmal so betont haben, 10 Tage waren es dann früher bei Ihnen in der Regel, jetzt kann es dann halt auch mal wirklich über Monate gehen?
Naja, das ist ja, wie soll ich sagen, nicht realistisch davon auszugehen, dass das nochmal ginge. Aber ich habe immer gesagt, wenn ich gefragt wurde, jetzt auch in den letzten paar Jahren, wenn ich nochmal die Gelegenheit hätte, würde ich dann natürlich auch nicht ablehnen. Das ist ja logisch.
Das kann ich auch verstehen. Warum ist eigentlich die Raumfahrt so ein sehr großes Männerding, habe ich mich gefragt. Also ich habe gelernt in der Vorbereitung, es gab mit Renate Brümmer eine Frau, die früher auch sozusagen im Ersatzteam, wenn jemand ausgefallen wäre, eingesprungen ist. Dann haben wir mit Rabea Rogge im vergangenen Jahr die erste deutsche Frau im All gehabt. Aber trotzdem ist es sehr männerdominant. Können Frauen, bringen Frauen Dinge nicht mit, Voraussetzungen nicht mit für die Raumfahrt?
Nein, die Frauen, die können es genauso wie die Männer. Warum das bis dato so männerdominiert war, das kann ich Ihnen eigentlich auch nicht erklären. Vielleicht sind die Männer eben auch schneller, sich zu bewerben als die Frauen. Aber ich meine, im ESA-Astronautenteam gibt es auch Frauen. Und eine unserer Kolleginnen, eine Italienerin, die ist im Ablauf der Jahre, die sie im Dienste der ESA arbeitet, auch zweimal im Weltraum gewesen. Und jetzt haben wir eine junge Französin, die auch dem ESA-Astronautenteam angehört, die im Moment auf der ISS arbeitet.
Ich will nochmal auf Ihr Alter zu sprechen kommen, weil Sie sagt, naja, das ist ja jetzt unrealistisch. Ich habe mir doch noch auch rausgeschrieben für die Sendung, dass William Shatner, das ist der Captain Kirk-Schauspieler, der war 2021 im All mit über 90 Jahren. Das wäre doch noch was möglich für Sie.
Ja, da sagen Sie mir was Neues. Davon weiß ich gar nichts, dass ein 90-Jähriger da nochmal mitgenommen wurde. Auf jeden Fall hat er aber keine Aufgabe Nein. sozusagen im Rahmen der institutionellen Raumfahrt gehabt. Das ist einer, der wahrscheinlich mit viel Geld sich, was ja heutzutage auch möglich ist, ein Ticket gekauft hat, so wie einer, sage ich mal, etwas überspitzt, auf dem Vasenfest sich ein Ticket für die Achterbahn kauft.
Fotos von der Erde aus dem All, die haben wir wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Welche Bilder haben Sie dazu im Kopf? Welche haben sich eingebrannt?
Na, ich kann vielleicht vorab mal generalisierend sagen, von den Erfahrungen, die Raumfahrt ist ja auch was Emotionales, die am nachhaltigsten jedenfalls für mich geblieben sind, ist tatsächlich der Moment, wo man zum ersten Mal die Zeit hat, aus dem Fenster zu schauen. Das ist am Ende noch viel tiefer wirkend, als so einen Start zu erleben. Dann sieht man zum ersten Mal im Leben den Horizont als gekrümmte Linie. Darüber ist der Himmel rabenschwarz, das alles leer und von dort, wo nichts ist, kommt auch nichts. Das ist also natürlich die beste Definition der Farbe schwarz, überhaupt kein Licht. Und darum, um den gekrümmten Horizont, gibt es eine hinreißend schöne, königsblaue Schicht, die irdische Atmosphäre. Aber die ist nicht nur schön, sondern wirkt auch außergewöhnlich zerbrechlich. Und das geht einem natürlich sofort durch. Ich kann vielleicht dazu sagen, als Student der Physik konnte ich schon vor dem Vordiplom ausrechnen, dass 50% der hier vorliegenden Luft unterhalb von 5,5 Kilometer Höhe liegt. Aber man ist eben doch nicht irgendwie im Kopf beweglich genug, diese 5,5 Kilometer, die Zahl, ins Verhältnis zu setzen zur Erdgröße. Denn der Erddurchmesser ist ja mehr als 12.000 Kilometer oder 13.000. Auf jeden Fall, das macht eben auch den Unterschied von bemannt zu unbemannt aus. Mit Satelliten kriegen Sie Zahlen, Werte über irgendwas. Aber wenn man dann mit den eigenen Sinnen plötzlich sieht, wie dünn diese Luftschicht ist, dann hat das plötzlich doch eine durchschlagende Wirkung auf das Denken und man macht sich viel mehr Gedanken, dass wir damit doch sorgfältig umgehen sollten, denn es ist die Quelle des Sauerstoffs, den wir unbedingt brauchen, Und es ist gleichzeitig das, was uns vor der Weltraumstrahlung schützt, dem Röntgenlicht, der Elementarteilchen und so weiter. Und insofern, das Bild, diese Atmosphäre zu sehen, das ist für mich ja so ein Aha-Effekt von aller tiefster Wirkung gewesen. Aber nun kommt natürlich hinzu, es kostet nur 90 Minuten in einer Höhe von 250, 300 Kilometer die Erde zum Runden. Und dann geht die Sonne plötzlich unter, man ist auf der Nachtseite der Umlaufbahn und hat einen grandiosen Sternenhimmel vor sich, über sich. Die Sterne funkeln nicht mehr, weil man sie nicht mehr durch die Luft hindurch beobachtet. Kommt man über die äquatorialen Breiten drüber, dann kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass irgendwo Gewitter zu sehen sind. Dann sieht man von oben die Wolken von innen durch die Blitze erleuchtet. Kommt man dagegen des Nachts in die Nähe der Magnetpole. Dazu muss man aber Glück haben, in einer Umlaufbahn zu fliegen, die weit nach Norden, weit nach Süden geht. Dann sieht man die Nordlichter. Dann irgendwann geht die Sonne wieder auf. Und wenn man dann eben rausschaut, dann sieht man die Küstenlinien. Man kann sogar mit nacktem Auge über den Ballungsräumen, zum Beispiel über Los Angeles, die Schmutzbelastung der Atmosphäre sehen. Die Luft ist dort grauer als an anderem Ort. Und man sieht die Inseln, man sieht natürlich auch die vom Menschen hinterlassenen Strukturen, wenn sie groß genug sind, den Suezkanal zum Beispiel, den sieht jeder mit nacktem Auge. Aber vielleicht kann ich an der Stelle auch nochmal sagen, diese Behauptung, man könnte die chinesische Mauer sehen, ja, vom Mond, also das ist glatt gelogen. Nicht einmal aus 300 Kilometer Höhe sieht man die.
Aber das, was Sie jetzt gerade alles erzählt haben, das sind ja reine Erinnerungen. Also wenn man jetzt sich heute auf den Weg ins All machen würde, hätte man ja, was weiß ich, mit einem Mobiltelefon die Möglichkeit, Fotos zu machen. Sie leben alleine von Ihren Erinnerungen?
Nein, wir haben natürlich auch Fotos gemacht. Damals allerdings noch auf Film. Heutzutage ist natürlich die Fotografie digital. Und das hat den großen Vorteil, und meine jüngeren Kollegen haben das ja auch weitlich genutzt, Alexander Gerst und andere, die können von der ISS, die haben ja Internetverbindung, alles, was sie da sehen, im Grunde sofort ins Internet hochladen. Und da können sie davon profitieren, ich auch.
Beneidenswert?
Ja, beneidenswert, klar. In meinem Fall war das so, dass wir die Filme belichtet haben, die mussten dann, nachdem der Shuttle am Boden war, erstmal in einem Labor entwickelt werden und die Bilder kamen dann hinterher. Aber die sind glücklicherweise in den NASA-Archiven ja auch für jedermann abrufbar.
Okay. Früher ging es in der Raumfahrt auch um die Macht im All. Das war vor allen Dingen dann ein Wettrennen zwischen der damaligen Sowjetunion und den USA. Geht es darum heute auch noch oder nicht mehr?
Macht ist natürlich auch nicht so, für mich nicht so klar definiert. Auf jeden Fall denke ich, wir sind gut beraten, wenn wir dabei sind. Die Raumfahrt ist sicherlich ein Treiber für neue Technologien und es ist auch ein Schaufenster. Diejenigen, die im Weltraum unterwegs sind, die sind ja glaubwürdig als technologische Könner für andere. Und inzwischen denke ich mal, die ESA, bei der ich das Vergnügen hatte, viele Jahre meines Lebens arbeiten zu dürfen, die hat ja in ihren Grundverträgen festgelegt, dass sie im Grunde nur friedliche Dinge macht. Aber angesichts der derzeitigen politischen Lage werden wir auch nicht drum herumkommen, im Blick auf unsere Sicherheit, das Weltall eben auch zu benutzen. Und insofern Macht, das ist so vielschichtig, da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, müsste man erstmal drüber reden, was das genau bedeutet.
Aber
für die Wirtschaft, für die Technologiefähigkeit ist das sicher ein wichtiges Thema. Und das ist auch, sind auch Elemente von Macht.
Das stimmt wohl. Ich hatte es eher auf den politischen Raum bezogen, weil in der Politik die Raumfahrt zu der Zeit ja dann auch nochmal eine andere Rolle gespielt hat.
Naja, klar, ich meine, das Apollo-Programm, das ist auf jeden Fall ein Programm gewesen, Da ging es darum, der Restwelt zu demonstrieren, wer am Ende tatsächlich die größte Potenz hat. Und die Amerikaner haben damals die Russen dann am Ende, nachdem sie sich erstmal haben überraschen lassen müssen davon, dass die Russen den ersten Satelliten mit Sputnik 1 in der Umlaufbahn hatten und dass am 12. April 61 Juri Gagarin als Russe der Erste war, der die Erde zum ersten Mal umrunden durfte. Insofern denke ich mal, das Apollo-Programm hatte mit Sicherheit auch mit der Frage zu tun, wer hat die...
Ja, das Sagen.
Das Sagen. Und heutzutage wiederholt es sich in gewissem Maße. Jetzt ist die große Frage, zum Mond zurückzufliegen. Da sind die Chinesen, denke ich mal, auch dabei, dieses Ziel anzupeilen und tatsächlich zum Mond zurückzukommen. Und dann im Ferneren geht es weiter, findet eine Reise oder die Erkundung des Planetensystems statt. Das müsste genauer gesagt bedeuten, wer sind die Ersten, die zum Mars sich auf die Reise machen. Also insofern ist das All schon auch eine, wie soll ich sagen, eine Herausforderung, sich zurückzuhalten und den anderen zu überlassen, sich dort zu etablieren oder eben dabei zu sein.
Über Mars-Missionen möchte ich gleich noch mit Ihnen sprechen. Was ich noch finde, es ist ja auch mittlerweile ein Geschäft geworden. Also es ist ja längst nicht mehr, dass es nur Länder gibt, die im Wettstreit sind oder im Miteinander im besten Falle, sondern es sind Unternehmen, die sozusagen da auch mitmischen. Was halten Sie davon, also von der Kommerzialisierung, vom touristischen Weltraumflügen?
Ja, ich denke mal, das ist nicht mehr zu ändern. Ob einem das gefällt oder nicht, das ist müßig darüber, sich überhaupt noch Gedanken zu machen. Im Moment findet ein Übergang statt von der bis dato institutionellen Raumfahrt, durchgeführt durch NASA, ESA, JAXA, das ist die japanische Weltraumagentur etc. pp., zur privaten Raumfahrt. Und das bedeutet, der Weltraum wird jetzt ein Raum des Geschäftemachens werden.
Ohne
Gesetze bis jetzt. Und ich denke, es ist überfällig, dass wir uns darüber auch Gedanken machen, ob wir das denjenigen, die einfach diese Gesetzlosigkeit nutzen, es weiterhin zubilligen, diese Position zu besetzen. Ich meine, ich will nur noch mal sagen, dieser Übergang in diese mehr private Raumfahrt ist ja in Amerika im Wesentlichen schon erfolgt, auch insbesondere in der bemannten Raumfahrt. Die NASA als Betreiberin der zum Beispiel der ISS oder des amerikanischen Teiles davon, die kauft die Flüge zur Station und auch die Flüge, um die amerikanischen Astronauten zurückzuholen auf die Erde, als eine Dienstleistung ein. Derjenige, der besonders etabliert ist, ist Musk. Aber jetzt soll Bezos noch hinzukommen, Blue Origin, als Konkurrent von SpaceX. Und wir Europäer, das ist für mich im Moment ein Thema, dass ich mit meinem früheren Chef gerade mich damit beschäftige. Wir wären gut beraten, wenn wir uns aus dieser Abhängigkeit lösen würden, unsere eigenen Raumfahrer entweder mit russischen oder mit amerikanischen Raumschiffen in die Umlaufbahn zu bringen. Wir brauchen, ob es uns passt oder nicht, die Fähigkeit, autonom auch eigene europäische Raumfahrer dorthin zu bringen und auch zurückzuholen. Das ist in meinen Augen für Europa mit 450 Millionen EU-Bürgern, mit einem besseren Bruttosozialprodukt als das der Vereinigten Staaten, mit ausreichender Ingenieurkapazität eigentlich kein wirkliches Thema mehr. Es kommt eigentlich nur darauf an, dass wir uns das mal vornehmen.
Die Marsregion zu erkunden, das ist ja in der Raumfahrt gerade Thema. Begrüßen Sie diese Entwicklung?
Ja, die begrüße ich schon. Ich denke, mal unabhängig von den Einzelheiten, was da jetzt gerade so auf der Welt passiert, ich sehe mich herausgefordert, das mit unseren Schiffen fortzusetzen, was unsere Altvorderen mit ihren Schiffen vollbracht haben. Wenn man das mal sich in Erinnerung ruft, 1492 ist Kolumbus nach Amerika, also man müsste sagen, in westlicher Richtung über das Meer der Finsternis, Mare Terebrosum, so wurde der Atlantik genannt, losgesegelt, um einen verkürzten Seeweg nach Indien zu finden, um dann die Gewürze billig nach Europa zu holen. Am Ende wurde Amerika entdeckt und andere, die wohin gegangen sind, wo vorher keiner war, sagen wir Marco Polo, der in China war und dann den Europäern berichten konnte, dass es dort ein hochentwickeltes Staatswesen mit Gesetzen, mit Hightech, mit Porzellan und so weiter gab, der hat davon berichtet. Oder Livingston, der war in Afrika und hat eben über die Tierwelt, über das Klima und so weiter neue Erkenntnisse gebracht. Warum sollten wir im Jahre 1926 aufhören und nicht das weiterführen? Wir wissen natürlich nicht, müsste man ja Hellseher sein, zu welchen neuen Einsichten wir kämen oder kommen, wenn wir zum Mars gehen. Aber es ist zu erwarten, dass das zu neuen Anregungen, zu neuen Gedanken, zu neuen Erkenntnissen führt. Und insofern bin ich dezidiert dafür, dass wir es auch versuchen sollten. Andernfalls würden wir wahrscheinlich in die Geschichte eingehen als Menschen, die das angenehme Leben genossen haben, ohne zu dem, was wir wissen, etwas hinzugefügt zu haben, was eben neu ist. Insofern glaube ich, das sind wir uns eigentlich selber schuldig, dann damit zu bei.
Da sind wir wieder beim Thema Neugier, dass uns die Neugier alleine schon dahin treiben sollte.
Ja, da bin ich der Meinung. Ja.
Was erwarten Sie denn da? Also wahrscheinlich hat man sich dann auch, wenn Sie bei den großen Entdeckern sind, Kolumbus und Marco Polo, haben sich die Menschen vielleicht früher auch gefragt, und was soll uns das bringen? Was kann uns eine Mars-Mission, eine erfolgreiche, bringen?
Ich komme gleich nochmal auf Ihre Frage, aber bitte. Vorher will ich nochmal auf den Kolumbus zurückkommen. Der ist ja in seiner Lebenszeit in Europa unterwegs gewesen, beim König von England, beim König von Frankreich, beim Rat seiner Geburtsstadt Genua, mit dieser verrückten Idee, dahin zu gehen. Und in Spanien wurde sein Vorschlag auch erstmal dem Weißen Rat von Salamanca vorgelegt. Und den Text müssen wir mal lesen. Da steht dann drin, also das ist ein Vorschlag, der dem Könighaus viel Geld kostet und möglicherweise seinem Ruhm schadet, und dass man das Geld besser einsetzen sollte, der Rattenplage Herr zu werden für die Gesundheitsfürsorge. Argumente, wie sie heutzutage auch gang und gäbe sind. Ja. Und es ist also für mich immer noch die große Frage, wie ist es ihm gelungen, die spanische Königin Isabella dazu zu kriegen, ihm 3 Schiffe anzuvertrauen? Das zu wissen, würde mich auch interessieren. Auf jeden Fall wurde es gemacht und über das Ergebnis brauchen wir nicht mehr drüber reden. Und beim Mars, ich kann Ihnen auch nicht sagen, was dann am Ende an neuen Erkenntnissen dabei herumkommt. Ich aber denke, also wenn es nach mir ginge, dann sollten wir das auf jeden Fall machen. Und wir werden ja sehen, was dann, ob es sich rentiert oder auch nicht. Wobei rentieren, das ist auch die große Frage, was ist darunter zu verstehen? Rentieren heißt es, ist es dann rentabel, wenn ich dir 4 Euro gebe und am Ende kommen 5 Euro rum? Oder ist es schon genug, wenn wir eben zu neuen Einsichten kommen, um uns selber einzuordnen in der Frage, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Es sind ja auch Dinge, die man mit Geld eigentlich nicht immer nur bewerten kann.
Das stimmt.
Die rentabel sind.
Es geht ja dann teilweise sogar auch so weit, dass es um ein Leben auf dem Mars geht als Thema.
Also da wollte ich nicht dabei sein. Wenn ich jetzt jünger wäre und gefragt werde, willst du mit auf dem Mars? Ich würde sagen, dann müsste man erstmal die Antriebstechnologie weiter perfektionieren, sodass man mit Ionentriebwerken oder sowas diese Reise zum Mars hin und zurück innerhalb eines Jahres machen könnte. Ich habe ja selber auf der damaligen Mir-Station Valeri Polyakov vorgefunden, der 438 Tage ohne Pause auf der damaligen Mir gelebt hat. Also ein Jahr, das wäre mir mein Leben wert. Aber dort oben hinzugehen, in einer reinen Mineralwelt, ohne grüne Sträucher, ohne spielende Kinder, ohne Musik, also auf die Dauer halte ich das nicht für mich jedenfalls erstrebenswert, zum Mars zu gehen, um dort oben zu bleiben. Also zu gucken, wie es da oben aussieht, sofort. Aber am Ende, denke ich mal, die Lebensqualität auf dieser schönen Erde, die ist nicht zu vergleichen, die ist sehr viel besser als die Lebensqualität in so einer Blechkiste. Denn darauf lief es ja hinaus.
Schlussrunde in SWR1, Leute, mit dem Raumfahrer Ulf Merbold. Wir schauen mal so ein bisschen auf die Reaktionen aus der SWR1-Hörerschaft. Birgitta Bornhold hat geschrieben und sie hat sie schon mal getroffen, nämlich in Bitterwasser, Namibia, im Segelfliegerparadies, schreibt sie. Da hat sie sie kennengelernt. Sehr angenehme Erinnerung. Ich soll Ihnen doch bitte einen schönen Gruß ausrichten. Sie hätte dieses Gespräch als wunderbaren Talk empfunden und was sie Ihnen noch zuschreibt, trotz Astronautengeschichten sind Sie kein abgehobener Mann. Das ist doch auch schön, oder?
Hallo Brigitta, vielen Dank für die Blumen.
Die sind zurückgeschickt worden sozusagen. Beate Wittmeier hat sich gemeldet und würde noch mal gerne wissen, diese Unterschiede Raumfahrt gestern und heute. Sie haben damals schon zu Ihrer aktiven Zeit, das weiß ich noch, deutlich gemacht, dass es schon auch eine ziemliche Belastung für die Besatzung war, eben diese wissenschaftlichen Missionen oder die wissenschaftlichen Aufträge alle zu erfüllen. Und dass man manchmal vielleicht ein bisschen weniger in den Genuss kommt von dieser Fahrt ins All. Hat sich das im Vergleich zu heute dann verbessert?
Naja, Genuss ist immer die Frage. Also wichtig ist natürlich, dass das, was man eben mit so viel Aufwand in Gang gesetzt hat, am Ende auch ein Ergebnis bringt. Und die wissenschaftliche Ernte, wenn ich das so sagen darf, die wurde eigentlich dann erst ein Jahr nach der Landung so richtig klar, was dann an neuen Erkenntnissen rauskam. Und das war ja auch wirklich vorzeigbar. Aber in dem Fall kann man eigentlich auch nicht unbedingt von Genuss reden. Aber das war ja nun Sinn der Übung, dass wir zu neuen Einsichten, zu neuen Erkenntnissen kamen. Und insofern kann ich im Nachgang, im Rückblick sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Aber diese Momente, die Sie ja auch beschrieben haben, dass Sie dann halt ins Cockpit gegangen sind, um sich diesen Eindruck aus dem All auf die Welt zu gönnen, dafür haben Sie dann extra ein bisschen weniger geschlafen?
Ja klar, ich habe natürlich meine Schlafstunden auf das existenzielle Minimum reduziert.
Wie viel waren das dann so?
Vielleicht 4 Stunden, 4,5. Wir arbeiteten im Schichtbetrieb. Also 12 Stunden waren wir im Space Lab. Also ich mit dem Bob Parker, damit betraut, die Experimente durchzuführen. Dann wurden wir abgelöst. Dann kam das Essen, da will ich gleich noch was dazu erzählen. Und hieß es eigentlich so, jetzt ausruhen, damit ihr am nächsten Tag wieder fit seid. Dann bin ich natürlich in das Cockpit des Shuttles gegangen und habe die Gelegenheit genutzt, dass da rundherum Fenster sind. Und dann kann man eben 2 solche Umläufe in der Erde, das sind dann 3 Stunden da oben, gucken, wie die Sonne auf und unter geht, wie die Sterne nicht funkeln. Ich habe es ja vorhin schon erzählt, runterschauen auf die Wälder, auf die Gletscher über den Alpen oder in den Alpen oder im Norden. Auf jeden Fall, das ist das, was am Ende auch der Lohn ist für die Mühe, die man sich nun der eigentlichen Funktion nimmt, gegeben hat, die Experimente umzusetzen. Also insofern, aber nochmal zu diesem Nachtessen, wenn ich mit dem Bob Parker aus dem Space Lab durch den langen Tunnel in das Mitdeck des Shuttles kam, dann saß für uns, auf unserer Schicht war auch John Young, derjenige, den ich bis ans Ende meiner Tage bewundern werde, der zweimal im Auftrag der NASA zum Mond geflogen ist. Und während wir da nun mit ihm dort uns fanden, dann hat er da Wert drauf gelegt, dass wir jetzt erstmal zur Ruhe kommen mit ihm Abendessen. Er hatte das Essen schon vorbereitet. Und das muss man sich mal vorstellen. Dann sitzen sie mit einem beim Nachtessen, der nun den Mond betreten hat. Das ist ja für sich genommen auch was Außergewöhnliches, denn es gab nur 12 Menschen bis dato, die jemals auf dem Mond standen. Und dann hat der noch erzählt, was da oben an Dingen passiert sind, was weiß ich, wie sie auf Kabel getreten sind und so weiter. Das kann ich jetzt gar nicht wiederholen, wie er den lunaren Geschwindigkeitsrekord mit dem Lunar Rover aufgestellt hat. Und in dieser Plauderstunde von 90 Minuten Länge sind wir aber einmal um die Erde rumgeflogen. Das sind also Erfahrungen, die im Grunde schon irgendwie außerhalb der normalen Realität sind. Und
was es zu essen gab, das spielte dann wahrscheinlich keine Rolle.
Das spielte keine Rolle. Ich kann sagen, die Küche hier in Stuttgart ist besser als hier auf dem Shuttle.
Das freut mich. So, ich habe noch das ein oder andere Lob Ihnen mitzuteilen. Liane Krusche hat geschrieben, hochinteressantes Gespräch in dieser Sendung, beeindruckend, wie fit mit 85 Jahren noch Ulf Merbold ist. Und ein Zitat möchte ich noch mitbringen, weil wir es eben von den Marserkundungen hatten. Da hat Petra Stelzner-Hanusch geschrieben, schon Pestalozzi sagte, schreibt sie, wo kämen wir hin, wenn alle fragten, wohin kämen wir und niemand ginge, um zu sehen, wohin man käme, wenn man ginge. Ich glaube, damit können wir es belassen. Vielen lieben Dank fürs Kommen, Ulf Merbold.
Ja, ich danke Ihnen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.